Willkommen zum Backdoor.
Ich finde es immer noch witzig. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Backboard. Wir sind immer noch Nikolas.
Hallo.
Und Luca.
Moin.
Und ich bin Till, hallo. Und wir begrüßen euch hier nicht, wie man das nach dem Intro vermuten könnte, zum Seemanns-Podcast Nummer 1, sondern zu unserer kleinen Politikecke, unserer kleinen Expedition in die Politik, in die Welt der Politik. Und in eine womöglich linke Expedition. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute ein wenig die US-Wahl nachbesprechen wollen. Erstmal die Frage vorneweg an euch beide. Man weiß ja immer bei so Großereignissen, wo und wie man das verfolgt hat. Wie habt ihr die US-Wahl verfolgt? Nikolas?
Ja, vom Fernseher. Ich glaube, wie 99% aller US-Haushalte. Ja. Wir haben uns das vom Fernseher angeguckt, auch über Nacht, haben gehofft, dass wir einen Sieger sich herauskristallisiert, aber Pustekuchen. Also man hätte irgendwie 5 Tage durchgucken müssen.
Ja. Luca, bei dir gleich oder bist du auch 4 Tage wach geblieben oder?
Nee, ich habe mir tatsächlich die Nacht gespart und habe morgens um 6 am Election Day die Karte zum ersten Mal aufgemacht und habe im ersten Moment gedacht, dass der Käse gegessen ist, weil Florida und Texas rot waren.
Ja, wollte ich gerade sagen, gegessen zugunsten Trumps dann, ne?
Richtig, gegessen zugunsten Trumps. Da saß ich dann da und dachte, und dann hat man ja eben über den Tag verteilt dann langsam gesehen, dass sich das Blatt vielleicht doch noch wendet. Aber die ersten 2 Stunden des Tages habe ich gedacht, 4 more years.
Tja, das ist das Wahlsystem in Amerika immer für eine Überraschung gut. Dachte ich aber auch das. Also ich habe von Anfang an gesagt, dass Trump nochmal wiedergewählt wird, weil die Amis sind zum Teil einfach so drauf. naja.
Ja. Habt ihr vorher eine Prognose gestellt? Oder habt ihr
ich habe immer gesagt, Trump wird nochmal wiedergewählt. Wobei das ja jetzt auch noch nicht entschieden ist, ne? Also man weiß ja nicht, wenn man die Präsidentschaftswahl aus dem Jahr 2000 nochmal sieht, da hat ja auch ein Gericht entschieden.
Na, da waren es aber auch nur zwischen 400 und 500 Stimmen in Florida, ne? Hm. Also das war ja eine deutlich engere Kiste als jetzt.
Ja.
Also bei Gore und Bush war ja wirklich, da war ja ein Wahlbezirk entscheidend. Und da hat ja am Ende das oberste Gericht dann entschieden, dass die Auszählung nicht mehr weitergehen darf. Und dann waren es ja irgendwie 400 Stimmen Unterschied in diesem einen Wahlbezirk.
Naja gut, aber wenn ein Gericht beispielsweise in Pennsylvania entscheidet, dass die Briefwahlen, die mussten, also die alle Briefwahlzettel, die nach dem Wahldatum eingetroffen sind, müssen sie ja separiert aufbewahren. Und wenn jetzt das Gericht irgendwie entscheidet, dass sie nicht mitzählen, dann kann es halt auch passieren, dass sich das Blatt da auch nochmal wendet. Also werden wir sehen, keine Ahnung. Ich glaube, Biden hat es geschafft. Das ist, glaube ich, auch anders gar nicht mehr zu vermitteln.
Was mich ja auch wirklich verwundert hat, ist diese Unterschiedlichkeit in den einzelnen Staaten, ne? Also wenn man auch so die ganze Berichterstattung verfolgt hat, in manchen ist es dann legal, dass man am Wahltag, nach dem Wahltag noch den Poststempel auf der Briefwahl haben darf. Bei manchen muss der strikt davor sein, bei manchen langt es, wenn der Brief dann in dieser Wahlbox ist, von den Wahlbriefen abgegeben. Bei manchen langt es, wenn der Poststempel da ist. In manchen Staaten darfst du wählen, wenn du im Gefängnis bist. In manchen Staaten darfst du erst wählen, wenn du überhaupt vorbestraft bist oder nur wählen, wenn du vorbestraft warst. Und wenn du einmal irgendwas wegen irgendwas verurteilt bist, darfst du nie wieder wählen. Das finde ich generell ziemlich undurchsichtig und hat mich oder verwundert mich alle 4 Jahre, dass das so.
Man darf nur wählen, wenn man vorbestraft ist.
Ja, oder man darf nur wählen, wenn man vorbestraft ist. würde auch.
Ja, das ist ja die Krux bei diesem Wahlsystem, ne? Und dann hast du auch noch Maine und ich weiß nicht, ist es Wisconsin oder nee, weiß ich nicht. Die haben dann, die splitten dann auch die Wahlmänner, also die haben ja so ein bisschen, so eine ganz leichte Art von Verhältniswahlrecht.
Weiß gar nicht. Ja, dann genau das Verhältniswahlrecht, die Wahlmänner, dass du dann One Takes It All, wenn du in einem Staat dann nur ein bisschen über den 50% bist, kriegst du alle Wahlmänner. Das ist irgendwie ja nicht so wirklich repräsentativ auf vielen Ebenen, das Wahlsystem. Oder repräsentiert nicht jede Stimme. Und ich fand auch die Berichterstattung, ich glaube auf CNN war das dann, wo sie dann in den Folgetagen, wo das mit der Auszählung so lange gedauert hat, vor den Wahllokalen standen und da teilweise Leute nochmal ihre Stimme verifizieren mussten. Also das kann man sich ja in Deutschland auch gar nicht vorstellen mit unseren fünf Wahlgrundlagen hier, dass man die Stimme A personfest zuordnen kann und dass dann Leute, die drei Tage nach der Wahl irgendwann auch wieder arbeiten müssen, logischerweise, dann, weil sie nicht ihre Stimme verifizieren können, ihre Stimme auf einmal verlieren, das ist ja Wahnsinn eigentlich.
Ja, dass man sich überhaupt registrieren muss, um wählen zu können. Also, dass ich quasi aktiv werden muss, damit ich wählen darf.
Das ja, ist, das musst du aber, glaube ich, also es gibt auch Fälle, wo du es in Deutschland machen musst, ne?
Wenn du keine Wahl bist. Aber nicht alle 600 nee, das stimmt. Millionen.
Ja, ich weiß ja.
Also.
Ist übrigens Nebraska macht noch die Wahlmännersplittung. Da gehen zwei an Trump und ein Wahlmann geht an Biden und in Maine ist es jeweils 1-1.
Das war ja auch ein Kritikpunkt jetzt von Trump, dass angeblich Leute ihre Wahlunterlagen bekommen haben, die nicht beantragt haben. Wo man ja aus deutscher Perspektive auch immer denkt, eigentlich müsste doch jeder von vornherein zur Wahl benachrichtigt werden oder auch zur Wahl eingeladen werden insofern.
Ich fand es auch total irrwitzig, wie Trump sich hingestellt hat und sagte, die Leute sollen doch bitte zweimal wählen gehen, damit sie dann feststellen, ob ihre Stimme auch wirklich gezählt wurde.
Ja, also manche Sachen sind ja historisch überliefert oder die haben auch einen gewissen Sinn vielleicht, auch wenn der vielleicht veraltet ist in der ältesten Demokratie, aber trotzdem ist es doch auch mal, ja, ich finde das aus europäischer Perspektive oder aus deutscher Perspektive, wenn man sich ja auch wieder vor Augen hält, wie wir nächstes Jahr wählen werden, doch nach diesen fünf Wahlgrundsätzen vor allen Dingen doch eigentlich immer gar nicht zu verstehen, wie die ihre Demokratie oder ihre demokratischen Grundsätze so aufrechterhalten können, die doch so stark eigentlich abweichen von dem, was wir hier so kennen.
Ja.
Ja.
Das ist wohl wahr. Also das, ja, weiß ich nicht. Ich finde, wir gucken ja auch immer sehr oft durch die europäische Brille nach Amerika. Oder durch an die USA. Und ich meine, die sind halt unheimlich stolz auf ihre Demokratie. Und bisher hat es ja auch wirklich noch keiner geschafft oder sich keiner getraut, diese Wahlgesetze und diesen ganzen Ablauf anzufassen, ne? Sondern die vertrauen auch inständig drauf, dass also dieses ganze System auch jetzt Bestand hat. Obwohl Trump ja natürlich ein bisschen anders tickt, müssen wir mal gucken.
Ja, ich meine, letztendlich ist es ja auch Beweis dafür, dass die Demokratie noch irgendwie funktioniert, wenn trotz dieser ganzen republikanischen Bestrebungen das Wahlsystem so auszurichten auf Rechtsseite oder dann ist es ja so, dass diese einzelnen Wahlkreise auch teilweise oder jedes Mal regelmäßig neu vergeben werden und dadurch auch gewisse Mehrheiten vorhergesehen werden können.
Ja.
Trotzdem haben sie es mit all diesen Mitteln nicht geschafft, die Wahl zu gewinnen. Das ist ja eigentlich spricht es ja für die Demokratie, oder nicht? Wie seht ihr das?
Ja, aber ja, gebe ich dir recht, aber es ist sowieso immer komisch, dieses System. Also wenn wir zum Beispiel an die letzte Wahl denken, 2016, da hatte Hillary Clinton weitaus, ich glaube, 2-3 Millionen mehr Stimmen als Trump und wurde trotzdem nicht Präsidentin. Also so, und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie es läuft. Also ich glaube, es ist noch einiges offen.
Inwiefern?
Dass jetzt, es kann keiner hervorsagen, wie es weiterläuft, auch mit den Gerichten, ne? Also man sagt ja auch, dass die Presse wagt es ja nun auch nicht, weil auch viele Bundesrichter beispielsweise republikanisch sind. Und das ist ja alles sehr, sehr auch geprägt von Parteien. Also das haben wir in Deutschland ja nicht so. Dass beispielsweise die Kanzlerin irgendwelche Richter am Bundesgerichtshof irgendwie auswählt und ernennt. Ich weiß es nicht. Also die 2000er Jahre haben mir damals gezeigt, es ist immer alles für eine Überraschung gut. Und die letzte Wahl 2016 auch. Also Ich meine, Hillary Clinton bekam auch von den ganzen Menschen aus der Welt Glückwünsche am Abend und am nächsten Tag war es dann trotzdem Trump. Kann man immer nicht gleich, vielleicht nicht so ganz vergleichen, aber.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ging ja damals auch um wesentlich weniger Stimmen, oder nicht?
Aber ich bin mir erst sicher, wenn wirklich die Amtseinführung ist. Dann kann man
die Amtseinführung bzw. das Zusammentreten der Wahlleute, glaube ich, Anfang Dezember irgendwann, ne?
Nee, die Amtseinführung ist ja am 20. Januar.
Ja, das ja, aber die Wahl, das Zusammenkommen der Wahlleute, das ist ja schon im Anfang Dezember. Also da wird ja eigentlich die Wahl finalisiert. Also bis dahin, so heißt es ja immer, haben sie auch immer noch Möglichkeit, Einsprüche einzulegen oder zu erheben. Und, aber wenn erstmal alle Wahlleute, alle Wahlmänner und Frauen sind es da auch, gibt es auch Wahlfrauen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ansonsten würde sich das Gender nicht lohnen, wenn es nur Wahlmänner sind.
Stimmt.
Aber wenn die zusammentreten, Anfang Dezember irgendwann, ich glaube 4. Dezember oder so, dann ist die Wahl eigentlich da schon gelaufen, wenn man bis dahin es nicht schafft. Aber die Frage ist ja, ob die Gewaltenteilung wirklich so weit geht, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die allermeisten Stimmen ja so wahr sind, wie sie eingetroffen sind und nach dem geltenden Recht, werden jetzt ja nicht irgendwo Millionen Stimmen auf einmal ungültig. Also das kann ja eigentlich auch die Rechtsprechung dann nicht mehr für ungültig erklären, oder? Ist meine Hoffnung zumindest.
Unabhängig davon muss man ja auch mal sehen, was ändert sich, wenn Biden Präsident ist. Also es wird vielleicht ein bisschen freundlicher und er hat auch bestimmt mehr Manieren als Trump, aber dieses Land ist halt so gespalten, so wie es aussieht, bekommen die Republikaner auch weiterhin die Mehrheit im Senat. Das heißt, Präsident Biden ist von Anfang an irgendwie schon gebremst mit dem, was er umsetzen möchte und was nicht. Und auch die Forderungen gegenüber der NATO und Europa, dass die da zum Beispiel auch mehr einzahlen müssen und die USA auch nicht mehr Weltpolizei ist und so weiter. Ich meine, die bleiben bestehen. Es wird halt alles nur ein bisschen freundlicher ausgedrückt vielleicht, aber ja.
Wobei man ja aber auch sagen muss, dass wir als Europäer auch immer eine sehr bequeme Perspektive eingenommen haben im Weltgeschehen, als die, die gesagt haben, oder brennt's, aber löschen, das machen schon die Amerikaner. Und danach haben wir uns dann noch hingestellt und gesagt, naja, also wir hätten aber anders gelöscht. Und ich glaube schon, dass es auch irgendwie in unserer europäischen Verantwortung liegt, anders Gewicht ins Weltgeschehen zu bringen und nicht mehr die Perspektive von dem einzunehmen, der quasi daneben steht und sagt, oh, man könnte ja aber so und so und mach mal.
Was mir jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder aufgefallen ist, ist, dass wir so scheinbar eine andere Sicht auf die Dinge haben. Also ich habe das Gefühl, dass viele US-Amerikaner und Amerikanerinnen eher, das ist natürlich schwierig, weil auch die Inhalte, für die Donald Trump steht, ja, für Europäer schwere Inhalte so sind. Aber ich glaube trotzdem, dass wir immer noch sehr auf diese Person gucken. Also wir fanden Obama immer gut, weil das so ein Staatsmann war, weil er immer freundlich gelächelt und gewunken hat und so. Aber ich glaube auch viele, wenn man sich mal intensiver mit den Inhalten auseinandersetzen würde, würden auch da eher nicht zustimmen. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir aus europäischer Sicht immer sehr auf diese Persönlichkeiten an sich gucken. Und das hat man, finde ich, auch in diesen Dokus davor gesehen. Ich finde, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Doku von Ingo Zamperoni, der ja mit seiner Familie, der Tagesthemensprecher, mit seiner Familie oder einer US-amerikanischen Frau geheiratet hat und da eben ja dann die seine amerikanische Seite der Familie besucht hat, die gesagt haben, sie verabscheuen das, wofür, oder nicht wofür Trump steht, sondern was Trump ist und wie er kommuniziert und das alles. Aber sie stehen halt für diese Inhalte, für dieses America First, für die Arbeitsplätze und so. Und wenn man sich das anguckt, hat Trump ja schon viel erreicht zu dem, zumindest was er sich vorgenommen hat. Also gucken wir auch zu sehr vielleicht auf die Person. Wir haben jetzt eine Mutti, wir schielen immer nach Frankreich, weil da ein schöner Staatsmann ist, oder nach Kanada oder zu Obama. Aber sobald jemand irgendwie von dieser Disziplin oder dieser Staatsmännlichkeit abweicht, finden wir das immer befremdlich, ungeachtet der Inhalte. Stimmt das? Oder beobachtet ihr das auch?
Luca?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich Also ich habe mich ja eine Zeit lang gefragt, also wenn man sich zum Beispiel die Trump-Administration anguckt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Trump tatsächlich impeached worden wäre und Mike Pence auf einmal Präsident geworden wäre. Also wenn man sich Pence anguckt, dann hat er ja stellenweise, wenn man sich auch seine Wahlkämpfe 2016 anguckt, seine Auftritte, auch seine Forderungen davor, dann hat er ja stellenweise Forderungen, wo sie mir alles zu Berge stellt, die ja teilweise sogar noch sehr viel extremer sind als das, was Trump gefordert hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir mit dem so vom Auftritt und vom Habitus vermutlich als Deutsche weniger Probleme gehabt hätten, weil er eben auch, also weil er halt nicht mit der Axt in die ins Haus kommt, sondern vorher nett anklopft.
Ja, aber die Frage ist ja, was ist letztendlich wichtiger für die Politik oder auch für uns, ja, für die Außenpolitik? Also ist da nicht letztendlich sogar ein Trump, der natürlich unbequem ist in vielen Punkten, auch der Europäischen Union gegenüber, ist der nicht letztendlich einfacher zu handhaben, dahingehend, dass man einfach weiß, was er macht, als jemand, der das eher verblümt darstellt oder durch die Hintertür bewirken will, aber letztendlich für noch härtere oder gar die gleichen Sachen steht?
Ja, weiß ich nicht. Also, nö.
Nee?
Warum
nee,
nicht? Ich sehe das, weiß ich nicht, ich sehe das auch nicht so gerne aus der europäischen Brille. Also ich kann natürlich sagen, was ist denn das für ein Typ, ja, und sein Auftreten und so weiter, aber ich habe vor der Wahl schon gesagt, dass es viel, also die Umfrage waren ja ganz anders, als letztendlich das Ergebnis war. So, die Umfrage haben ja gesagt.
Wann meinst du jetzt? Wann meinst du jetzt?
Vor der Wahl, vor der US-Wahl jetzt.
Jetzt, vor der jetzt.
Genau.
Ja. Okay.
So, und es gab vorher eine Umfrage oder einen Bericht, dass die Wirtschaft, die US-Wirtschaft um 8% gestiegen ist im dritten Quartal. Und da habe ich schon gesagt, Leute, das wird ein Wahlargument für Trump. Und das ist genau das, was du sagtest. Die Leute interessiert es nicht, wie er sich benimmt oder sonst was, sondern denen geht es schlichtweg um die Wirtschaft und die Arbeitsplätze und dass sie keinen Bock haben, Zwangsabgaben für eine Krankenversicherung zu zahlen, niedrige Steuern, weniger Immigration. Das sind halt, was viele Leute wirklich wichtig ist und was man halt auch beachten muss, wenn wir über Trump sprechen, weil viele können es in Europa ja wirklich nicht nachvollziehen, warum er gewählt wird. Auch aufgrund seines Verhaltens und so weiter. Aber die eine Frau sagte auch, das fand ich ganz bezeichnend, sagte, ja, so what, wir lügen auch mal. Also dann lügt halt Trump auch. Also er ist einer von uns, so, ne? Die sehen das halt alles irgendwie ein bisschen anders. Also für mich.
Ja, genau, aber das ist ja im Prinzip das, was ich gesagt habe. Wir gucken eigentlich immer nur auf diese Äußerlichkeiten, aber gucken viel weniger auf die Inhalte. Oder wir freuen uns jetzt, dass Biden und Harris gewonnen haben und Harris als erste Frau und als erste People of Color in diesem Amt, aber die können letztendlich für das Gleiche stehen und wir würden es denen weniger übel nehmen in der Außenpolitik zum Beispiel. Oder nicht? Also im Prinzip ist das ja auch das, was du gerade gesagt hast. Ein Stück weit zumindest.
Ja.
Ja.
Ein Stück weit.
Die Frage ist ja, wie es also, jetzt weitergeht.
Ja, wie es weitergeht, genau. Also ich glaube, wie gesagt, dass ich auch in vielen Positionen auch in der Außenpolitik gar nicht viel ändern wird unter Biden, sondern dass sich einfach nur das Auftreten, also es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen partnerschaftlicher, so. Und Biden ist jetzt auch keiner, der sich mit Kim Jong-un oder so treffen wird, ja. Oder sonst was man da, also da muss man, also das sind ja auch Bilder, die man noch vor 4 Jahren nicht für möglich gehalten hätte, dass sich ein US-Präsident mit Kim Jong-un da Tränen in den Augen umarmt, da passbar. Das werden wir mit Biden nicht haben, aber die Forderungen werden alle gleich bleiben. So. Und Bidens Hauptaufgabe wird im Moment sein, da die also im Inneren des Landes halt versuchen, das Land irgendwie wieder zusammenzuführen. Und ich befürchte, dass er daran scheitern wird. Das wird er nicht schaffen. Und mal ganz ehrlich, ich meine, die wirkliche Außenpolitik und so weiter, die hat ja mittlerweile China übernommen.
Ja.
Ist auch nochmal ein Kapitel, aber
es ja, ich wollte gerade sagen, da waren jetzt sehr viele Sachen drin, ja.
So, aber das ist ja, ich meine, die Chinesen haben, und da geht es jetzt nicht mehr, auch die zukünftigen Konflikte oder so weiter, da geht es nicht mehr um ein paar Quadratmeter Land oder so, die man erobern möchte oder wo man sich streitet, sondern es geht ganz knallhart um Geld und Wirtschaft.
Ja.
Ja, und um die Führerschaft in Technologie und Wissen, ja, das sind die Konflikte der Zukunft einfach.
Wobei ich glaube, also wenn man sich kurzer Exkurs, die chinesische Politik im südchinesischen Meer anguckt, weiß ich gar nicht, ob es nicht am Ende auch nochmal um ein paar Quadratmeter Land gehen wird, wie zum Beispiel Taiwan. Also wenn man sich die Konsequenzen der Ein-China-Politik nochmal vor Augen führt, könnte ich mir schon vorstellen, dass die nächsten Konflikte uns eher aus der Region entgegentreten werden. Und vermutlich auch nochmal aus geopolitischer Perspektive.
Das heißt, ihr würdet jetzt auch einfach sagen, US-Wahl schön und gut, aber ist einfach in Deutschland, ich meine, wir können ja immer nur davon ausgehen, wie wir das hier rezipieren und wie wir es hier wahrnehmen und was uns auch betrifft, weil natürlich gibt es Gründe für Amerikaner und Amerikanerinnen, Trump zu wählen und so, da können wir einfach oft auch nicht mitreden, wir können es versuchen zu verstehen, aber es betrifft uns ja nicht direkt. Dass ihr dann sagen würdet, schon, es ist eigentlich letztendlich auch zu gehypt und letztendlich auch eher egal, weil dieses ursprüngliche, der mächtigste Mann der Welt, und es waren ja bisher immer nur Männer, trifft einfach generell gar nicht mehr zu. Also wir sollten viel mehr darauf gucken, was auch in anderen Ländern passiert oder wie diese Harmonie. Aber da wären wir dann wieder bei der Außenpolitik. Also wie harmonieren die Führer miteinander der einzelnen Länder, oder nicht? Also wenn ihr sagt, eigentlich ist es ganz egal, wer in Amerika Präsident ist, die müssen erstmal Innenpolitik machen und Außenpolitik ist eh gleich, das ist ja das so ein bisschen, was Nikolas gesagt hat, dann spielt das ja eigentlich gar nicht so eine große Rolle, wer da jetzt sitzt.
Also ich glaube, dass ich das ein bisschen anders sehe. Also ich glaube, ich sehe Amerika auch gar nicht als so gespalten an, wie gerade in der Analyse von Nikolas, weil wenn man sich die Wahlergebnisse der letzten US-Wahlen anguckt, dann waren die Ergebnisse irgendwie weder knapp noch, dass das jetzt ein Ergebnis wäre, was eine besondere Spaltung widerspiegelt. Also ich glaube, irgendein Analyst auf Twitter hat geschrieben, dass jetzt die Hälfte Amerikas eine No-Go-Area für Joe Biden wäre, wo ich vor meinem Ding saß und dachte, naja, George Bush hätte sich also in noch weniger Teilen von Amerika blicken lassen dürfen, wenn das die Analyse ist. Aber ich glaube tatsächlich, das, was wir beobachten und das ja schon seit Jahren, also ich glaube ja seit den 2010er Jahren ist, dass Amerika sich einfach aus der Weltpolitik zurückzieht und einfach sagt, es ist jetzt an der Zeit, dass zum Beispiel eben Europa in der NATO die eigene Verantwortung dafür übernimmt, sicherheitspolitisch Verantwortung zu übernehmen für seine eigene Verteidigung oder seine eigenen Verteidigungsinteressen oder eben auch geopolitische Interessen. Und dass die Amerikaner eben sagen, wir haben eigene Konfliktherde. Und die Beobachtung ist ja nun, dass sich einfach auch durch den Fall der Mauer die Konflikte vom Atlantikraum in den Pazifik bewegen, und zwar eben in den Raum Südchinesisches Meer, wo dann Konflikte zwischen China und Japan, China und Vietnam, China und Taiwan eine Rolle spielen und eben nicht mehr Konflikte, die diese Ost-West-Logik haben. Und ich glaube, das beobachten wir halt einfach. Also ich glaube nicht, dass die Amerikaner sich tatsächlich ganz tatsächlich auf sich konzentrieren, aber sie konzentrieren sich immer weniger auf uns. Und ich glaube, das wirkt aus europäischer Perspektive einfach so, als würden sie sich überhaupt weniger interessieren.
Ja, gebe ich dir zum Teil recht. Aber bei der Spaltung bleibe ich auf meinem Standpunkt. Die ist einfach da. Also bestes Beispiel, als Obama Präsident wurde, da war ja in der öffentlichen Meinung, auch gerade in Europa, so, Rassismus war da kein großes Problem. Also hat man, also war auch nicht mehr so präsent. Also gerade Weil man gesagt hat, jetzt ist halt ein schwarzer Präsident geworden und guckt, wie weit dieses Land ist und so weiter. Ich finde aber, dass dieses Problem des Rassismus in Amerika schlimmer ist denn je. Ja, also die ganze Black Lives Matter-Bewegung und so weiter.
Ja gut, aber die kommt ja auch aus Amerika. Also natürlich ist das eine
Naja.
Reaktion auf irgendwas, das ist ja ganz klar. Aber trotzdem muss man ja auch sagen, diese weltweite Black Lives Matter-Demo, die sich ja bis in weite Teile auch inzwischen nach Europa, nach Deutschland, auf andere Kontinente verteilt hat, und da wirksam ist, die kommt ja letztendlich wieder aus Amerika. Also ist Amerika ja trotzdem noch fähig dazu, solche Phänomene zu produzieren.
Glaube auch gar nicht. Also, ich weiß gar nicht, ob ich die Analyse teilen würde, dass das, also zum Beispiel die Black Lives Matter-Bewegung, dass dieser Aufschwung durch Trump begünstigt ist. Also, ich meine, auch Obama hat in Teilstaaten, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das noch, dass die Nationalgarde aufmarschiert, als ein Schwarzer erschossen wurde von der Polizei. Also, diese Probleme gab es einfach vorher schon. Und die gab es auch in der Form vorher schon. Ich glaube nur, dass Trump einfach dazu beigetragen hat, dass die Medien mehr darauf schauen, weil er diese Probleme einfach mit befeuert hat, indem er sich eben nicht hingestellt hat und gesagt hat, wir
Ja, das
müssen irgendwie einen
mag
Weg
sein.
finden dafür, sondern indem er sich dahingestellt hat und gesagt hat, ja, warum eigentlich nicht?
Ich
So, also
glaube,
ich.
und das hat Nikolas ja vorhin auch schon gesagt, dass Trump einfach zu viel oder sehr viel Klientelpolitik gemacht hat. Also, das hören wir ja jetzt in den letzten Tagen auch wieder viel. Er wollte ja gar nicht ein Präsident für alle sein. Also, so wie sich jetzt Biden und Harris, wie die sich hingestellt haben bei ihrer ersten größeren Rede,
Nee.
als feststand, dass sie wahrscheinlich gewählt sind oder wahrscheinlich eine ausreichende Mehrheit an Wahlleuten haben. Die war ja sehr vereinigend und das hat einfach Trump ja nie dargestellt. Man kann jetzt sagen, er ist Symptom oder Ursache. Ich glaube, beides stimmt so ein bisschen, wie ich es persönlich mitbekomme. Aber er hatte nie den Anlass, zusammenzuführen oder Vereinigte Staaten wieder darzustellen. Ich glaube schon, dass jetzt sind wir zwar wieder ein bisschen bei der Innenpolitik, wovon wir eigentlich weggehen wollten, weil wir gesagt haben, da können wir nicht so sprechen, weil wir selber nicht so viel Verbindung nach Amerika haben, aber trotzdem. Dass Biden und Harris, und ich glaube, die beiden muss man jetzt einfach schon sehr stark zusammennehmen, weil das schon ein starkes Zeichen ist, dass die beiden zusammen angetreten sind und zusammen auch gewonnen haben, dass die
Ja.
das da schon Potenzial haben, innenpolitisch mehr zu bewegen wieder, als dass Trump zum einen möglich gewesen wäre aufgrund seiner Standpunkte, aber zum anderen auch einfach aufgrund seiner Position und seiner Persönlichkeit.
Trump war nur Präsident für sich selbst.
Ja,
Ja, das
letztendlich ist
finde
es
ich eine
so.
gute Analyse.
Abschließend.
Ja,
Damit ist
oder?
die Lage der Nation abschließend erörtert. Ja.
Ja. Also ich finde es auch komisch, dass also amerikanische Politik und linker Podcast ist auch so ein bisschen schwierig. Es gibt ja irgendwie, also was ich damit sagen wollte, mich hat es auch ein bisschen verwundert, dass ganz viele Linke plötzlich Biden gehypt haben.
Ja,
Das
das wäre
ist
jetzt
noch
nämlich so meine nächste Frage gewesen in die Richtung, ja.
alles andere als links. Also das ist ja nur
Ja,
wirklich
genau.
Wirtschaftsliberaler, genauso wie Obama auch wirtschaftsliberal war oder Bill Clinton. Also das sind ja alles keine linken Leute gewesen. Und
Überhaupt
ich,
nicht.
se selbst Bernie Sanders. Also ja, da gibt es ja auch so viele Linke, die Bernie Sanders hypen, aber Bernie Sanders, ja gut, er will eine Krankenversicherung, toll, aber...
Naja, bei Sanders muss man aber, also ich bin ja auch ein kleiner Fanboy, was ihn angeht.
Ach, das wusste ich noch gar nicht.
Ich oute mich da mal. Dem muss man ja aber auch Erfolge zugutehalten, wie zum Beispiel, als Amazon wegen ihm den Minimum Wage auf $15 erhöht hat. Also so Erfolge, die er tatsächlich eingefahren hat. Aber du hast natürlich recht, bei uns wäre er auch in der CDU. Also man braucht sich ja nichts
Ja.
vormachen. Also muss man ja einfach wirklich nicht. Er
Ja,
ist halt
soziale
für Am
Marktwirtschaft wäre was für ihn so, ne?
Richtig, er ist halt für amerikanische Verhältnisse links.
Ja.
Aber also eben nicht für unsere Verhältnisse. Aber die Forderungen, also die er hat, würden, glaube ich, also würden das Land auch weiterbringen. Also ich bin der festen Überzeugung davon, dass er das Land weitergebracht hätte. Und man hat ja in den Analysen nach
Weiter als Biden
2016.
jetzt oder als Vergleich zu was?
Also ich glaube, im Vergleich zu Biden Und auch im Vergleich zu Trump. Also ich glaube, dass das Land, also man hat das ja in Analysen gesehen dann 2017, wo die Demokraten dann irgendwann auch zugeben mussten, dass in diesem Nominierungsprozess rund um Clinton auch irgendwie alles nicht so ganz sauber gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Und man hat ja dann in Projektionen auch gesehen, dass Sanders tatsächlich gegen Trump gewonnen hätte. Und ich glaube, dass das Land an einer anderen Stelle stehen würde, wenn man tatsächlich die Möglichkeit gegeben hätte, dass sich diese, also weil die Forderungen sind ja in den Vereinigten Staaten Visionen, die Sanders hat, wenn man diesen Visionen einfach Raum gegeben hätte und gesagt hätte, dann probier es halt.
Ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen dem Wahlsystem wieder, kommen wir wieder zum Anfang, so ein bisschen ein kleiner Callback geschuldet, dass einfach in Amerika doch immer noch so die zwei Parteien eigentlich dominierend sind. Also wir haben ja, können uns ja eigentlich glücklich schätzen, dass wir in Deutschland eine so breite Parteienlandschaft haben, die es ja einfach in Amerika so nicht gibt. Und die andere Frage, die ich auch an Nicolas anschließend ohnehin stellen wollte, ist, es wurde ja von Seiten der Republikaner Biden, Harris immer vorgeworfen, dass sie sehr links stünden und gar kommunistische Züge an sich hätten. Was natürlich überzogen ist und in dieser Trumpschen Redensart auch ja, einfach überzogen ist. Aber dennoch stehen diese Sorgen ja im Raum. Und wenn man sich diese Dokus oder diese Berichterstattung angeguckt hat, dann fand ich, war das auch eine Argumentation gegen Biden, Harris, die sehr oft einfach gefallen ist und von den amerikanischen Menschen vorgetragen wurde. Zum einen die Frage daran anschließend, wie seht ihr das? Oder Nicolas hat schon gesagt, dass er das nicht so sieht, dass Biden, Harris links sind. Aber dennoch schadet es vielleicht auch linker Politik, die ja im Idealfall konstruktiv ist.
Naja, man muss ja gucken, wo die USA herkommen. Die waren ja, also, die Sowjetunion war ja immer der Hauptfeind der USA. So. Und alles, was sozialistisch, kommunistisch ist, meiden die ja wie der Teufel das Weihwasser. Also, das ist ja für die ja wirklich auch immer Kampfbegriff. Ja, also, das ist ja auch, damit wurden sie ja auch diskreditiert im Wahlkampf. Und wenn ihr Biden wählt, dann wird er Sozialismus einführen. Ja, weiß ich nicht. Dann müsste Trump mal Gregor Gysi kennenlernen oder Sarah Wagenknecht. ja, da, wie wir immer so schön sagen, da muss man die Kirche ja auch mal im Dorf lassen. Aber das ist wirklich, das ist dann natürlich immer Feindbild, ja. Und dann sehen die auch so ein bisschen, haben sie halt auch Kuba vor den vor der Haustür. Und in Florida hat es ja geklappt, weil viele Exilkubaner beispielsweise haben republikanisch gewählt. So.
Also ich würde mich aber übrigens auch der Analyse von Nicolas anschließen, dass die beiden weit weg von links sind. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Bundesstaat war Kamala Harris vorher Generalstaatsanwältin? Naja, war sie irgendwo vorher Generalstaatsanwältin und sie hat zum Beispiel erbittert dagegen gekämpft, dass in diesem Bundesstaat die Todesstrafe abgeschafft wird. Also ich meine, man muss am Ende, glaube ich, wirklich die Kirche im Dorf lassen. Sie sind für das Parteiensystem der Vereinigten Staaten links. Aber ich glaube, in diesem Kontext muss man dann auch diese linke Position beurteilen. Und ich glaube, für unsere Maßstäbe ist das weit weg von links.
Deswegen, also genau, ist halt einfach so. Und dieser Begriff, dass sie sozialistisch und kommunistisch waren, wurde halt immer nur aus der Klamottenkiste gegriffen, um die Leute da abzuschrecken. So.
Ja, natürlich. Feindbild, natürlich.
Ja, aber und die haben dann auch ja eine auch ganz andere Definition als wir in Deutschland oder auch wir in Europa.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber glaubst du oder glaubt ihr, dass das auch der Politik hierzulande schadet? Weil es ist ja trotzdem was in den Debatten oft angeführt wird, ohne einfach weiter drauf einzugehen. Also links ist ja oft einfach heutzutage in vielen Kreisen, die nur ein Hauch, konservativ sind, angeführt als das große Feindbild.
Ich glaube, dass links und rechts Kampfbegriffe geworden sind in den letzten 4, 5 Jahren. Entschuldigung, dass ich dir über den Mund gefahren bin, Nikolas.
Ja, das, nee, das stimmt schon. Also die, ja, doch. Also weil sich die Ränder aber auch gestärkt haben, also oder gewachsen sind, ne?
Ja.
Also auch gerade mit dem Erstarken der AfD und so weiter sind diese Begriffe rechts und links halt auch wieder stärker geworden, womit man sich irgendwie beschimpft. Wobei ich, Deutschland spielt da immer noch so eine kleine Sonderrolle. Beispielsweise ist der Begriff Sozialismus in Dänemark normal. Sozialismus, Wohlfahrtsstaat, das ist ja in Deutschland auch ein bisschen verbrannt durch unsere Geschichte. So. Also mit Sozialismus kann man halt auch viele Leute verschrecken, ne? Das ist auch übrigens das, was ich immer sage. Da muss die Linke auch endlich mal auch neue Begriffe für sich definieren. Ja. Auch wenn ich es demokratischer Sozialismus nenne, das klingt alles so oldschool, so alt, verstaubt, sondern man muss mal drüber diskutieren, Gemeinwohlökonomie beispielsweise, ja, was Modernes schaffen. Und ja, aber die.
Ja, da sind wir auch wieder also bei so einem. Ja, Luca, gerne.
Demokratischer Sozialismus hat halt immer noch was von mit Wurfs für Bananen anstehen. Also es tut mir leid. Also ich teile ja sehr viele von diesen Forderungen inhaltlich auch, aber das Wording, wie Nikolas schon sagte, ist was dringend überarbeitet werden muss.
Ja.
Also gerade auch, wenn man mit Generationen 40 plus sich unterhält. Also ich glaube, dass man für diese Begriffe schon wieder eine Anschlussfähigkeit in der Generation findet, die gerade bei Fridays for Future auf die Straßen gehen. Da kann man auch mit demokratischer Sozialismus kommen. Aber ich glaube, gerade so eine Generation so 40 plus, da brauche ich nicht mit demokratischer Sozialismus kommen. Dann ist der Satz darauf, willst du wieder die DDR einführen?
Genau.
Ja, genau, da sind wir auch wieder bei so ein bisschen dem Thema, was wir in, ich glaube, der ersten Folge hatten mit dem Klimawandel. Das ist einfach der Linken, obwohl die ja eigentlich wahrscheinlich wirklich ideologisch gesehen, wenn sie das vernünftig verpacken würde, Mehrheiten schon zustande kriegen würde, gerade in der jungen Generation, die aber aktuell noch zu anderen Parteien abwandern. Zwei Sachen, die mir dazu auf- oder einfallen, ist einmal, die hängen sehr stark miteinander zusammen, auch wenn sie inhaltlich nichts gemeinsam haben, ist einmal Moritz Neumeier, der Comedian oder Stand-Upper, der das Programm hat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, nicht links, sondern logisch, diese Videoreihe auf YouTube und Facebook, wo er dazu passend, der Twitter-Kanal Accidentally Leftwing, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, lohnt sich auf jeden Fall zu folgen.
Nein.
Das ist auch ganz gut.
Moritz Neumeier kenne ich, ja, aber sonst.
Accidentally Leftwing ist ein Twitter-Kanal, der Kommentare postet, die eigentlich von vermeintlich Konservativen geschrieben werden und in irgendwelchen Foren oder in Facebook- oder Twitter-Kommentaren, aber eigentlich auf eine linke Ideologie zurückzuführen sind oder auf eine linke Idee, sowas wie, ihr habt das ja auch schon angesprochen, bezahlbare Bildung für alle oder eine Krankenversicherung, die ja eigentlich überhaupt gar nichts Linkes unbedingt sind oder was ja für uns auch, kommen wir wieder auf diese deutsche oder europäische Perspektive, eigentlich selbstverständlich sind, aber die in Amerika immer noch so als ultra-links gesehen werden, wenn man sagt, ich will, dass meine Krankenhausbehandlung mich nicht in den Ruin treibt, sondern ich auch mal so zum Arzt gehen kann, als Vorsorge oder so, und ohne danach verarmt zu sein, der so ein bisschen diesen gesellschaftlichen Missstand aufdeckt, dass viele sich eigentlich wünschen, bezahlbare Bildung, bezahlbare Krankenversorgung, Altersvorsorge und sowas alles, aber das sofort inhaltlich, aber irgendwie immer noch mit ultra-links verbinden oder linksextrem oder wie auch immer, was, glaube ich, ja, so ein Problem ist, was ja auch wirklich am Wording hängt oder an, ja, an modernen, zeitgemäßen Begrifflichkeiten und einer zeitgemäßen begrifflichen Kommunikation, wo ich sehe, dass die Linkspartei sich da auch immer noch ein bisschen schwer tut.
Tja, Marketing ist halt nicht die Stärke der Linken, glaube ich. Aber es ist auch das gleiche Problem bei der SPD.
Ja, sicherlich. Also das betrifft viele, viele Parteien. Aber ja, es
ist halt. Ist halt unsexy.
Ist unsexy, ja, es ist unsexy, aber es sind ja eigentlich sexy Themen. Also es sind ja eigentlich vernünftige Themen und deswegen auch dieses nicht links, sondern logisch. Das sind eigentlich das Dinge, die nicht jetzt als links abgestempelt werden müssen, sondern die einfach logisch sind. Es ist eigentlich logisch für eine gerechte Klimapolitik einzustehen, weil die uns alle betrifft, aber so schnell als so linksextrem und Gleichmachertum vorgehalten wird. Beobachte ich.
Ja, das ist, was soll man dazu sagen? Da hast du recht.
Danke. Das wollte ich doch eigentlich hören.
Analyse.
Treffende Analyse. Da ja, brauchst du nicht drüber zu diskutieren.
Nee, gut. Ja, ist auch schön. Auch mal schön. US-Wahl abschließend beleuchtet oder gibt es da noch irgendwelche Punkte zu nennen?
Ja, alle Fragen offen, ne? Keine Ahnung.
Alle Fragen
warten
offen.
Warten wir es ab.
Ändern können wir sowieso nichts.
Four more years, ja.
Nee, ich glaube nicht. Aber Trump, das muss man nochmal abschließend sagen. Das ist ja, er hat ja jetzt seinen Verteidigungsminister gefeuert. Ich glaube, damit hat er ein Exempel statuiert. Mike Pompeo hat 2 Tage später dann gleich gesagt, natürlich werden wir die Amtsgeschäfte überführen in eine zweite Amtszeit Trump. Es traut sich ja keiner mehr, irgendwie das Maul aufzumachen. Ja. Man spekuliert im Kreise von Trump, dass er jetzt 2024 nochmal antreten möchte. Was er denn darf, wenn jetzt Biden 4 Jahre hat.
Ja.
Das stimmt. In diesem Sinne, gut, also wir hören uns spannend. 2024 wieder mit der ausführlichen Wahlanalyse. Bis dahin übergebe ich das letzte Wort an euch beide und wünsche euch alles Gute. In diesem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Tschüss, ciao.
Tschüss.
Auf Wiederhören.